Kontext. Die Schweiz liegt am Meer. Die Sommerserie.
Ich bin Brigitte Hering und das ist die letzte Folge dieser Sommerserie über die Schweiz und das Meer. Heute mit einem Blick in die Geschichte. Die Schweiz war nie ein Volk von Hirten und Bauern. Geprägt wurde das Land vielmehr von Heerscharen von Kaufleuten, Unternehmern und Bankiers, die übers Meer fuhren, in der Hoffnung auf ein gutes Geschäft oder eine gewinnbringende Investition im weltweiten Warenaustausch.
In Basel fährt aus Antwerpen kommend das Rheinschiff Schauenburg in den Hafen, wo die brasilianische Flagge weht. Es ist eine Ankunft von besonderer Bedeutung. Gewichtige Persönlichkeiten sind gekommen, das Schiff zu begrüßen. Die Herren Schaller und Burkhardt vertreten die Basler Schifffahrtskreise, Ständerat Dr. Wenck die Basler Regierung, Professor Weber die Konsumgesellschaften, Dr. Lujon ist brasilianischer Konsul und Dr. Dubois vertritt die Uhrenindustrie. Weshalb so viel Aufhebens um ein Rheinschiff? Nun, die Schauenburg bringt die größte Ladung brasilianischen Kaffees, die jemals auf dem Wasserwege in die Schweiz kam. Und Herr Lujon zeigt, was ein brasilianischer Konsul alles können muss. Handel mit Brasilien, das bedeutet neue, lebenswichtige Märkte für unsere Präzisionsindustrie.
Das kleine Land ist im Überseegeschäft ganz groß. Das war die Botschaft der Schweizer Filmwochenschau von 1950. Auf dieses Überseegeschäft blicken wir heute in Kontext von Sabine Bitter zurück. Auf Eidgenossen, die Sklavenschiffe auf die Antillen schickten. Für Seide im Windschatten des britischen Empires nach Shanghai segelten. Oder in Afrika Kakao für die Schweizer Schokoladenindustrie besorgten. Im Austausch mit der Welt. So heißt auch das neue Buch der Historikerin Andrea Frank. Sie zeigt darin auf, wie die Schweiz durch globale Handelstätigkeit reich geworden ist. Am Anfang dieser Erfolgsgeschichte stand ein kriegerisches Ereignis, die Schlacht von Marignano 1515. Sabine Bitter hat Andrea Frank zum Gespräch getroffen und sie als erstes gefragt, was dieses Marignano mit dem Schweizer Welthandel zu tun hat.
In der Folge der Schlacht von Marignano, die die Eidgenossenschaft verlor, konnte sich die Eidgenossenschaft mit dem französischen König auf eine Art Freihandelsvertrag einigen. Und dieser Vertrag wurde der ewige Frieden genannt und er erlaubte dem französischen König in den eidgenössischen Orten Söldner auszuheben. Das heisst, der französische König durfte sozusagen in der Schweiz eine Dienstleistung nachfragen und umgekehrt durften eben Schweizer Kaufleute ins grosse Frankreich, das war damals die wirtschaftliche Grossmacht, und durften dort ihre Produkte verkaufen. Und die Schlacht von Marignano ist uns bekannt als Beginn der politischen Neutralität, aber sie steht eben mit diesem ewigen Friedensvertrag auch für den Beginn von einer Art Handelsaustausch weit nach Europa.
Umgekehrt zogen auch Kaufleute und Unternehmen aus anderen europäischen Ländern ins Gebiet der heutigen Schweiz. Eine wichtige Rolle spielten dabei protestantische Flüchtlinge, die nach der Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts in katholischen Gebieten verfolgt wurden. Und besonders viele von diesen Flüchtlingen kamen aus Frankreich, die Hugenotten, und sie trugen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Eidgenossenschaft bei. Was brachten die mit?
Flüchtlinge können ja nichts Materielles mit sich nehmen. Und das, was Flüchtlinge mitbringen können, das ist immer intellektuelles Know-how oder das sind Netzwerke. Und die französischen Hugenotten brachten Know-how mit sich, das heißt einerseits Finanz-Know-how. Da wurden neue Finanzprodukte eingeführt, beispielsweise die Leibrente, und andererseits gab es aber auch industrielles Know-how, das diese Hugenotten mitbrachten. Und dann waren da eben vor allem auch die Netzwerke, weil es sich eben genau um eine Exilgemeinde handelte bei den Hugenotten. Waren ganze Familien über ganz Europa und bis hin nach London, bis in die USA hin sogar verstreut und untereinander in Kontakt. Und die einzige Möglichkeit, wie diese Hugenotten sich selbst finanziell unterhalten konnten, war durch das Finanzwesen. Und so entstand eben diese Banque Protestante en France. Und es gibt heute noch Schweizer Banken, die auf hugenottische Flüchtlinge zurückgehen.
Andrea Frank, Sie sagen, die Eidgenossenschaft profitierte von diesem weit verzweigten Handelsnetz der Hugenotten. Sie konnte sich auf diese Weise in den europäischen Wirtschaftsraum integrieren und sie konnte sich damit auch an die großen Seefahrermächte anschließen, an Portugal, Spanien, England, die Niederlande und auch Frankreich, die in Übersee aktiv waren. Auch die Eidgenossen zog es im 18. Jahrhundert vermehrt übers Meer, über den europäischen Kontinent hinaus. Was suchten die Eidgenossen in Übersee?
Wenn man eine Kontinuität feststellen möchte über all diese Jahrhunderte hinweg für in der Eidgenossenschaft und in der heutigen Schweiz ansässige Unternehmer oder Unternehmen, dann ist es sicher diese globale Ausrichtung. Oder man hat einfach traditionellerweise seit Jahrhunderten Angst vor Diskriminierung, sei es durch Frankreich, sei es durch die umliegenden europäischen Grossmächte. Und dieses Ausweichen auf ferne Märkte, das ist immer eine Diversifizierung des Risikos. Oder man kann sich nicht nur auf Frankreich konzentrieren, das ist einfach zu gefährlich. Plötzlich wird man ausgeschlossen.
Wenn wir jetzt aber über das 18. Jahrhundert reden, was waren da die typischen Geschäfte?
Da gibt es sicher die Gebrüder Merian, die ein wichtiges Basler Handelshaus waren. Und soviel ich weiß, investierten sie auch in Anteile von Überseeexpeditionen. Und das waren auch Sklavenschiffe. Und dann gab es natürlich so diese Abenteurer, die eben auch Forscher waren zugleich.
Als europäische Handelsleute im 18. Jahrhundert nach Übersee fuhren, bauten sie dafür sogenannte Nekrie, spezielle Schiffe, mit denen sie zunächst nach Westafrika unterwegs waren, besondere Schiffe, die sie mit Waffen, Textilien und Schmuck beladen konnten. Und in Afrika dann tauschen sie dann diese Waren gegen Menschen, die gefangen genommen und als Sklaven nach Amerika transportiert wurden. Auch dafür mussten diese Schiffe ausgerüstet sein. Und in Amerika wurden dann diese Sklaven gegen Rohstoffe, etwa gegen Baumwolle, wiederum eingetauscht. Und die Forschung spricht in diesem Zusammenhang vom transatlantischen Dreieckshandel. Was weiß man darüber, inwiefern die Eidgenossen daran beteiligt waren, auch am Handel mit Sklaven?
Die aktuelle Forschung geht davon aus, dass die Schweiz die eidgenössischen Händler etwa ähnlich wie andere europäische Händler am Dreieckshandel beteiligt waren. Das heisst, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Also das war einfach das Geschäft dieser Zeit. Ja.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hatte dieser Dreieckshandel für die Schweiz?
Für die Schweiz haben wir keine Ahnung, wir wissen es einfach nicht. Wo wir doch sehr viel Forschung haben, das ist für Großbritannien, weil es da bereits eine längere Debatte gibt zur Rolle des Sklavenhandels für die Industrialisierung Großbritanniens. Die heutige aktuelle wirtschaftshistorische Forschung geht davon aus, dass einige Prozent des wirtschaftlichen Aufschwungs der Industrialisierung auf den Sklavenhandel zurückzuführen sind. Aber eben etwa 80-90% sind auf sogenannte Innovation zurückzuführen. Das heisst, dass die Produktivität gesteigert wurde und durch diese Innovation in der Industrie Sklavenarbeit gar nicht mehr nötig war. Diese unqualifizierte menschliche Arbeitskraft, sondern es brauchte Maschinen. Und wir können nun analog annehmen, dass das in der Schweiz in etwa ähnlich ist.
Sie erwähnen in Ihrem neuen Buch ja die Handelshäuser Burkhardt und Merian, die von Basel aus den typischen Warenhandel betrieben im 18. Jahrhundert. Können Sie uns dazu etwas mehr sagen? Was waren da typische Geschäfte?
Wir wissen eigentlich vor allem mehr über die Geschäfte der Gebrüder Merian und anderer Basler Handelshäuser dann an der Wende zum Beginn des 19. Jahrhunderts, als Napoleon die Kontinentalsperre aussprach.
Eine Wirtschaftsblockade.
Eine Wirtschaftsblockade gegenüber sämtlichen Importen, die über England liefen. Also er hat sogar jeden englischen Bürger vom europäischen Kontinent verbannt. Und dann haben die Eidgenossen haben dann trotzdem weiter gehandelt. Und das waren dann eben die Gebrüder Merian. Und da wurden dann eben verarbeitete Baumwollprodukte importiert. Bereits verarbeitete Baumwollfäden, sogenannte Twists. Und das war das, das für die Textilindustrie dringend gebraucht wurde. Und es ist auch im Transit über die Schweiz weiter nach Italien oder Deutschland gelaufen. Und wir wissen das, weil der Gesandte Napoleons in der Schweiz dann bei der Tagsatzung intervenierte und all diese Produkte auflistet.
Das heißt, die Schweiz kam auf eine schwarze Liste, weil sie weiterhin mit England handelte, obwohl Napoleon das verboten hatte.
Ja, also das ist ebenfalls eine Kontinuität, dass Schweizer Handelshäuser über Jahrhunderte hinweg immer wieder auf irgendwelchen schwarzen Listen landeten. Man könnte allein schon ein Buch darüber schreiben, über die schwarzen Listen, auf denen Schweizer Firmen immer wieder landen. Und die Frage ist dann eher nach der moralischen Einschätzung. Und aus heutiger Sicht sind wir ja etwas stolz darauf, wie die eidgenössischen Händler sich Napoleon zur Wehr setzen, so etwa wie das gallische Dorf im Asterix. Und in anderen Fällen sind wir dann etwas weniger stolz. Ja.
Andrea Frank, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch über diesen Austausch mit der Welt, so heißt das Buch. Und Sie schreiben da von zwei Handelsherren aus Basel, ein Isaac Faesch und ein Johann Jakob Hoffmann. Und diese beiden Männer reisten schon Mitte des 18. Jahrhunderts über den Atlantik. Sie gingen auf der Antilleninsel St. Eustatius von Bord. Und diese Antilleninsel war eine niederländische Kolonie. Sie gehört bis heute zu den Niederlanden. Diese Handelsherren handelten mit sogenannten Kolonialwaren. Was ist eigentlich da die Definition?
Kolonialwaren gibt es heute noch. Also in der Migros gibt es die Abteilung Kolonialwaren, oder? Und das sind einfach diese tropischen Rohstoffe. Und es gibt natürlich Kolonialwaren aus Gebieten, die gar keine offiziellen Kolonien sind. Und dann gibt es beispielsweise die Kolonialware Tabak, die aber auch in der Schweiz wächst.
Einer von diesen Rohstoffen war Kakao. Sie haben darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben zur Frage, wie kam die Schokolade in die Schweiz. Kakao war ein begehrter Rohstoff. Eine heiße Schokolade zu trinken zum Beispiel war vor Jahrhunderten in Europa ein großer Luxus für aristokratische Kreise. Nur diese konnten sich das leisten. Wenn wir einen Ortswechsel machen an die westafrikanische Küste, ins heutige Ghana zum Beispiel, dort war lange die Union Trading Company tätig, eine Basler Handelsgesellschaft und eine wichtige Akteurin in diesem Kakaohandel. Diese Handelsgesellschaft wurde im 19. Jahrhundert, 1859, von Missionaren gegründet. Warum befassten sich Basler Missionare im Überseegeschäft und mit dem Kakaohandel? Das leuchtet ja auf den ersten Blick nicht ein.
Das Missionskomitee in Basel, das bestand aus Kaufleuten und für sie war es eigentlich klar, dass sich ja, die Verbreitung des Christentums und die Verbreitung des wirtschaftlichen Fortschrittes, dass das Hand in Hand geht. Es war natürlich auch das Ziel, dass die neu bekehrten Christen gleichzeitig auch wirtschaftlich produktiv sind. Und diese Eingliederung in den Welthandel, oder das war eben auch die Eingliederung in die christliche Weltgemeinschaft.
Sie haben den Kakaoanbau und den Handel mit diesem Rohstoff erforscht, den die Basler Handelsgesellschaft an der Westküste Afrikas, an der sogenannten Goldküste im heutigen Ghana, getrieben haben. Wie muss man sich den Anbau oder die Ernte, auch den Export nach Europa konkret vorstellen?
Wir wissen eigentlich am meisten aus der Zwischenkriegszeit vor den 1930er Jahren, da haben wir sehr viele Berichte. Und was eben sehr neu war und sehr modern für diese Zeit, das ist, dass in Westafrika der Kakao eigentlich eingeführt war. Das ist eigentlich eine zentralamerikanische Pflanze. Und die Kakaopflanze ist im 19. Jahrhundert auch über Missionare unter anderem in Westafrika gelandet. Missionare haben Versuchspflanzungen angelegt. Und es waren dann Kleinbauern, die sehr unternehmerisch dachten und die in Mischwirtschaft mit anderen Pflanzen auf relativ kleinen Gebieten eigene Kakaofelder anlegten. Das sind eigentlich Bäume. Und einige Bäume pflanzten und wussten, mit diesen Kakaobohnen kann man sehr viel Geld verdienen. Und das waren dann unternehmerische Kleinbauern, also auch noch vor der Kolonisierung, die diesen Kakao angebaut haben. Zunächst hatten sie keine Ahnung, wie man den Kakao verarbeitet, und die Bohnen hatten solch schlechte Qualität, dass die Missionare, wenn sie dann ein paar Säcke nach Hamburg verschifften, diese schlecht getrockneten Kakaobohnen gar nicht verkaufen konnten in Hamburg. Und dann haben die Missionare vor Ort mit diesen einheimischen Kleinbauern zusammen dann eben auch entwickelt, wie man diese Bohnen gut trocknen könnte. Aber der westafrikanische Kakao war dann lange eigentlich der Billig-Kakao, der dann aber auch nachgefragt wurde in Europa.
Nachgefragt wurde er auch in der Schweiz, denn auf diesen Kakao war die Schweizer Lebensmittelindustrie dringend angewiesen. Die Schweizer Schokolade war gut fürs Exportgeschäft. Das ist Kontext von SRF 2 Kultur. Wir sprechen darüber, wie die Schweiz zur Schokolade kam und wie die Eidgenossen früh schon als Kaufleute und Unternehmer über die Weltmeere segelten. In dieser letzten Folge der Sommerserie «Die Schweiz liegt am Meer». Und beim süßen Exportartikel bleiben wir gerade noch. Schweizer Kinder liebten sie natürlich auch heiß, die Schokolade. Und manche Schulreise führte in eine Schokifabrik, wie ein Fundstück aus dem Radioarchiv zeigt. Und in dieser Reportage aus früherer Zeit hört man, dass damals das N-Wort noch ohne Zögern über die Lippen kam.
Grüezi miteinander.
Grüezi, meine Tochter.
Herr Dr. Sprüngli, das sind also die Kinder, die gerne wissen wollen, wie es in einer Schokoladenfabrik zu und her geht.
Das will ich euch gerne zeigen. Ich nehme an, ihr werdet alle wissen, dass man Schokolade von Kakaobohnen macht. Habt ihr schon mal etwas von Kakao gehört?
Ja.
Dann wird euch das Bild da einem nicht fremd sein. Ihr seht ja da drauf ein paar Kakaobäume und ein paar Kakaofrüchte. Und die Kakaofrüchte, die sind nämlich nicht braun, wie die meisten Leute meinen, sondern die sind rot oder gelb. Kakaoplantagen gibt es nur in heissen Ländern, in der Nähe vom Äquator. Es sind meistens in Sumpfgebieten angebaut. Wenn man in so eine Plantage geht, so muss man aufpassen, sonst zieht man einen Schuh voll raus. Was ihr sonst noch seht auf dem Bild, das sind Neger, die die Früchte von den Bäumen abschneiden. Und da habe ich für euch so ein Messer mitgebracht, dass ihr seht, wie das Messer an einer langen Stange befestigt ist, damit man die Früchte, die hoch oben sind, kann abnehmen.
Das sieht fast aus wie ein Hellebarde.
Ja, oder man könnte sagen, ein Gärtel an einer langen Stange.
Andrea Frank, leider ist das Sendedatum in unserem Archiv nicht überliefert, aber vielleicht können wir das Audiodokument zeitlich ein bisschen einordnen.
Wenn ich jetzt diesen Ausschnitt höre, dann tippe ich auf das Jahr 1976, als in der Schweiz über das sogenannte Schoki-Gesetz abgestimmt wurde. Und das heisst ja zu Beginn der Dr. Sprüngli. Und es ist so, dass Dr. Rudolf Sprüngli sich sehr stark für dieses Schoki-Gesetz engagiert hat und eben auch in den Medien engagiert hat. Und da ging es eben der Schokoladenindustrie sehr schlecht. Sie hatte sehr große Konkurrenz aus dem europäischen Ausland. Und dann hat die Eidgenossenschaft eben über ein Referendum abgestimmt, das einen Zollschutz für Schokoladenprodukte eingeführt hat. Und das ist erst kürzlich wieder gefallen. Das heisst, Schokoladenprodukte mit Milchbestandteilen durften bis vor ein, zwei Jahren nur mit Zollauflagen in die Schweiz importiert werden. Das heisst, die Schweizer Schokoladeindustrie war eigentlich von Ende 70er Jahren bis vor wenigen Jahren geschützt, also durch diese Importzölle.
Schokolade wird aus Kakao gemacht, einem Rohstoff, der bei uns nicht wächst, der immer importiert werden musste und importiert wird. Wie konnte es unter diesen Umständen überhaupt dazu kommen, dass sich die Schweizer Schokolade als Marke etablieren konnte?
diese Verbindung zwischen Schweizer Schokolade und Kühen und Schneebergen, das ist eine Erfindung der 70er Jahre. Das ist dann eben genau diese Innovation der Schweiz. Mit Werbung in Kombination mit diesem Schoki-Gesetz, in Kombination mit der Tourismuswerbung hier ein Corporate Image geschaffen hat. Das ist eine Erfindung der 70er Jahre.
Wenn wir noch einmal auf die Anfänge des Kakaoimports aus Ghana zurückblicken. Sie haben für Ihre Forschung ja längere Zeit in Ghana verbracht, auch um sich ein Bild zu machen von der Forschung dort zum Kakaohandel. Wie wird dort heute über dieses koloniale Kapitel, über die Geschichte der Sklaverei und über dieses Überseegeschäft gesprochen? Wie wird das diskutiert?
Das ist natürlich immer die Frage, weil es in Ghana auch verschiedene Gruppierungen gibt und die generelle Nationalgeschichtsschreibung ist eigentlich, dass der Kakao eine lokale Erfindung ist, dass ein Kleinbauer namens Teti Kwashi die ersten Pflanzen gepflanzt hat und aufgezogen hat. Und es gibt heute noch ein kleines Museum, wo man sagt, das sind die ersten Bäume, die Teti Kwashi gepflanzt hat. Und die Ghanaer sind sehr stolz auf diese Geschichte. Und für sie ist der Kakao ihr Produkt. Das ist für sie nicht ein Kolonialprodukt, das ist für sie ein Nationalprodukt.
An dieser westafrikanischen Küste im heutigen Ghana waren nicht nur Schweizer Missionare und Handelsherren anzutreffen, sondern auch die Briten, die das Land zu einer ihrer Kolonien machten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, aber 1807, verbot das britische Parlament den transatlantischen Sklavenhandel. Wie wirksam war dieses Verbot?
Vor 200 Jahren, müssen wir uns vorstellen, hat sich die Stimmung in der Bevölkerung einfach langsam gekehrt und es gab bereits damals Boykotte von Konsumenten gegen Produkte, die aus Sklavenplantagen stammten. Wir haben einerseits dieses politische Verbot des transatlantischen Sklavenhandels durch die Briten und dann das generelle Verbot der Sklaverei 1815 durch den Wiener Kongress. Aber der ging einher mit einem Wandel in der Bevölkerung, der eben gleichzeitig auch die wirtschaftliche Nachfrage senkte. Das heisst, gleichzeitig war es einfach wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, mit Sklaven zu produzieren, weil die Industrialisierung Arbeitskräfte forderte, die sehr spezialisiert und auf hohem Niveau Arbeiten ausführen konnten. Und dafür brauchte man Arbeitskräfte, die gut ausgebildet waren. Das Produkt, das weiterhin mit Sklaven hergestellt wurde, das war die amerikanische Baumwolle in den USA, die damals aber bereits unabhängig war. Das war dann eigentlich im 19. Jahrhundert der Fokus der Antisklavereibewegung. Das war die Nutzung von Sklavenarbeit in den amerikanischen Baumwollplantagen.
Andrea Frank, Sie sprechen es an. Sklaverei und sklavereiähnliche Verhältnisse hielten sich im Geschäft mit Gütern und Rohstoffen aus Übersee länger als bis zum Verbot der Briten, zum Beispiel auch im Kaffeeanbau im Kongo. Auch die imperiale Haltung mancher europäischer Händler, diesen selbstverständlichen Anspruch auf diesen Rohstoff zu haben und auch den Anspruch auf die Arbeitskraft der Einheimischen. Wir haben dazu ein Archivstück gefunden von einer Urwaldrodung für eine Schweizer Kaffeeplantage im Kongo. Und darin wird geschildert von einem Beteiligten, von Walter Porter, wie es dabei zuging. Und er schildert das 1946 in einer Schulfunksendung.
Liebe Schüler, viele Jahre bin ich im belgischen Kongo gewesen. Dort half ich einem Schweizer Kaffeebäume und Ölpalmen pflanzen. Die Pflanzung lag mitten im Urwald. Sie bedeckte eine Fläche von über 20 Quadratkilometern. Der nächste Weiße wohnte 55 Kilometer entfernt. Das ist eine Strecke, die in der Luftlinie von Bern bis Kandersteg oder von Bern bis Lölockel reicht. Das Schlimmste war der Anfang. Der Urwald musste gerodet werden. Ich traf einen Baum an, der einen Meter über dem Boden einen Durchmesser von fast 7 Metern hatte. Rechnet einmal den Umfang und den Inhalt dieses Riesen aus. Jahraus, jahrein dringt kein Sonnenstrahl in diese Wildnis und es ist nicht möglich, durchzukommen, ohne dass die Neger vorher mit ihren Buschmessern einen Pfad geschnitten haben. Aber auch ein solcher Urwald darf nicht einfach nach Belieben geschlagen werden. Hatte uns die Regierung ein neues Stück bewilligt, so wurde dieses abgegrenzt, meist in Form eines Rechtecks. Dieses Rechteck teilte ich noch in Flächen zu 6 Hektaren ein. Rundherum musste ich einen Weg schlagen. Auch ließ ich der Länge nach alle 300 Meter und der Breite nach alle 200 Meter einen Pfad hineinschneiden. Das erleichterte mir später die Kontrolle der Arbeit. Hätte ich nämlich die Arbeit nicht so eingeteilt, hätte jeder Schwarze so wenig wie möglich gearbeitet und ich wäre nie fertig geworden. Alles Kraut, alle Stauden und Lianen schnitten sie direkt über dem Boden ab. Nichts durfte stehen bleiben. Diese Arbeit sagte den Negern zu, da sie am Schatten waren. Bei jeder Arbeit, die der Neger verrichten muss, heult er nämlich. Dies nennt er zwar Singen, und man darf ihm das nicht etwa verbieten, sonst geht's nicht mehr vorwärts. Ich war sogar über den Gesang froh, denn solange ich ihn hörte, wusste ich, man arbeitete. Wurde es still, so musste ich sofort nachschauen. Dann wurde entweder nichts getan oder man zankte sich. Auf über 5000 Jucherten hatte ich bis jetzt nur 3 tödliche. Für die kleineren alltäglichen Unfälle wie Schnitt- und Quetschwunden hatte ich beständig 2 Krankenpfleger mit dem nötigen Verbandsmaterial bei mir. Ich hatte den ganzen Tag einen kleinen Negerboy bei mir. Stets lief er hinter mir her und trug in einem Körbchen 2 bis 3 Flaschen Tee mit. Hatte ich Durst, musste er mir rasch ein Glas einschenken. Das Glas durfte er dabei nicht mit den bloßen Händen berühren. Er musste es mit der Serviette fassen und es mir so reichen. Das erscheint euch, liebe Schüler, vielleicht lächerlich und übertrieben, doch die Hände meines Negers waren nicht sehr sauber. Er wusch sie höchstens am Morgen, wenn er es überhaupt für nötig fand. Einmal sah ich gerade, wie der Boy das Glas mit bloßen Händen aus dem Körbchen nahm. Er packte es zudem von oben an und steckte seinen Taumen tief hinein. Ich knurrte ihn an und befahl ihm, das Glas abzuwischen. Ich meinte natürlich mit der Serviette. Was nun geschah, raubte mir vor Staunen die Sprache. Das Kerlchen schaute das Glas an. Plötzlich spuckte es recht ausgiebig hinein, dann zog es sein zerfetztes, vor Schmutz starrendes und völlig verschwitztes Hemd aus seinem kurzen Höschen und rieb mit einem Hemdzipfel das Glas aus. Dass ich den Tee am selben Tage direkt aus der Flasche trank, nehmt ihr mir sicher nicht übel.
Andrea Frank, wenn man das 75 Jahre später hört, da verschlägt es einem die Sprache. Was hören Sie als Historikerin da heraus?
Wenn ich die Originalbriefe im Archiv der Basel Mission lese von Missionaren, die tagtäglich alleine unter Konan gelebt haben, dann lese ich eigentlich keine solchen Aussagen. Im Gegenteil, da ist oft ein sehr großer Respekt da. Die Missionare haben teilweise auch Angst vor der Übermacht der Einheimischen.
Das heißt, das ist für Sie eine außerordentliche Art, wie über diese einheimischen Waldarbeiter gesprochen wird.
Ich kenne halt die Verhältnisse im Kongo überhaupt nicht und habe nur jetzt über die Mission in Westafrika gearbeitet und auch mit vielen ehemaligen Angestellten der UTC gesprochen. Mittlerweile sind viele gestorben.
Also UTC, der Basler Handelsgesellschaft.
Genau. Ja, es war im Gegenteil so, oder, dass diese koloniale Herrschaft der Briten, das war eine sehr fragile Sache. Und es gab immer wieder sogenannte Hold-ups, dass die Einheimischen den Kakao nicht verkauft haben, weil der Preis zu tief war. Es gab sehr starke Genossenschaften, die auch politisch organisiert waren. Es gab dann später in den 50er Jahren eine Unabhängigkeitsbewegung. Und es kam ja dann auch die Unabhängigkeit 1957.
Würden Sie denn diesen Rassismus, den man da raushört, als Angstreaktion bezeichnen?
Es wäre eine Erklärung, ja.
Neben Kakao und Kaffee waren auch Seide und Baumwolle wichtige Rohstoffe. Diese wurden in der Schweizer Textilindustrie ja benötigt. Unternehmer, Geschäftsleute und Handelsreisende bemühten sich darum, diese Rohstoffe in die Schweiz zu schaffen und umgekehrt suchten sie auch den Weg über die Weltmeere, um eben diese in der Schweiz produzierten Güter abzusetzen. Andrea Frank, Sie zeigen dies in Ihrem Buch auf anhand eines Beispiels. anhand der Lebensgeschichte des Glaner Textilkaufmanns Peter Jenny, ein Bauernsohn, der in Wattwil und im italienischen Ancona eine kaufmännische Ausbildung machte, seine Lehrjahre bei einer deutschen Handelsgesellschaft in Singapur verbrachte und schließlich auf den Philippinen eine Firma gründete. Was waren das für Geschäfte?
Die Schweizer Kaufleute, insbesondere die Glarner, die sind zunächst immer als Exporteure in die Welt herausgezogen. Das heißt, sie haben zu Hause in Glarus Textilien produziert und sind dann nach Asien, Lateinamerika, ins Osmanische Reich, um diese Textilien zu verkaufen. Und wenn sie dann einmal vor Ort waren, dann waren sie eben länger vor Ort und haben dann oft die Gelegenheit gepackt und haben das, was sie erwirtschaftet haben mit dem Verkauf dieser Textilien, haben sie dann lokal investiert. Und Peter Jenny, der dann eben auch den Schweizerischen Handels- und Industrieverein gegründet hat, hat dann vor Ort in Tabakexport investiert. Und das ist ein sehr bekanntes Muster, das wir kennen aus der Wirtschaftsgeschichte. Das nennt man Trader-turned-Investor. Das heißt, dass die Kaufleute ausziehen, um zu verkaufen. Und dann, wenn sie vor Ort sind, sich die lokalen Begebenheiten anschauen und das Geld gerade lokal wieder investieren.
Das hat dieser Peter Jenny gemacht und zugleich und war er auch noch politisch aktiv in der Schweiz. Er saß im Nationalrat, dann später im Ständerat. Wie ging das eigentlich zusammen?
Das war immer nach der Rückkehr. Die klassische Ausbildung eines Kaufmanns in der Schweiz lief so, dass er mit 20 und sehr jung raus in die Welt geschickt wurde, über Jahre hinweg. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass jemand nach einer KV-Lehre, nach der Lehrabschlussprüfung, dann gerade mal 5 Jahre nach Brasilien in den Busch geschickt wird und dann weiter nach Asien geht. Aber wenn wir den Nationalrat in den 1870er Jahren in der Schweiz anschauen, dann hatten sehr viele der National- und Ständeräte langjährige Auslanderfahrung, und zwar nicht in Europa, sondern eben in Brasilien, in den Philippinen und so weiter, und hatten dort auch als Konsule gewirkt. Das war dieses klassische Profil und sie kamen dann zurück, etwas älter, mit viel Erfahrung, haben die Firma vor Ort geführt, vom Schwiegervater übernommen, vom Vater übernommen und haben sich dann zwangsläufig auch gleich in der Politik engagiert. Das ging gar nicht anders.
Das heißt, diese Überseegeschäfte gehörten eigentlich zu einer typischen Biografie damals eines Politikers.
Ja.
Ein weiterer Schweizer Exponent in Übersee war der Winterthurer Spinnereiunternehmer Heinrich Rieter. Er hat als Delegierter des Bundesrats sogar 1869 an der Eröffnungsfeier des Suezkanals in Ägypten teilgenommen und im Zusammenhang mit der Eröffnung dieses neuen Verkehrsweges, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, sprechen Sie, Andrea Frank, von einer ersten Globalisierung. Wie sah diese Globalisierung aus und was bewirkte sie in der Schweiz?
Das sieht man eigentlich in den Daten, dass der weltweite Handel mit der Eröffnung des Suezkanals massiv zunimmt bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann bricht er wieder ein im Ersten Weltkrieg. Oder? Und das ist das, was in der Ökonomie die erste Globalisierung genannt wird, weil wir da einfach ein weltweites Handelsvolumen haben, das dann erst in den 1950er Jahren wieder erreicht wird. Und die Schweiz war eine Pionierin dieser Globalisierung. Die Schweiz hat bereits während der europäischen Kontinentalsperre begonnen, nach USA zu exportieren, nach Asien. Und als dann der Suezkanal eröffnet wurde, da konnten die Schweizer aus dem Vollen schöpfen. Sie waren bereits da, sie waren sehr früh. Was wir sehen, ist diese Kontinuität. Schweizer Unternehmen stehen bis heute dafür, dass sie die Abhängigkeit vom europäischen Markt möglichst tief halten möchten. Und das kann man bis zurück auf diese Erfahrung mit der Kontinentalsperre zurückführen. Dieser Grundsatz, möglichst global zu diversifizieren, dass das eben auch ein Erfolgsmerkmal ist. Weil wenn dann ein europäischer Absatzmarkt wegfällt, dann kann man immer ein bisschen noch ausweichen auf Übersee, beispielsweise USA oder Asien.
Ein Erfolgsmerkmal, sagen Sie, Andrea Frank, und so gesehen auch ein roter Faden.
Ja, also buchstäblich ein roter Textilfaden, ja.
Die wirtschaftlichen Unternehmungen jetzt von Schweizer Kaufleuten, Händlern, Geschäftsmännern führten über die Weltmeere in die ganze Welt. Weiß die historische Forschung etwas darüber, wie jetzt diese Leute die Ankunft auf fremden Kontinenten erlebten? Also gibt es zum Beispiel Reisetagebücher zu diesen Unternehmungen?
Wir haben mit dem Archiv der Basler Handelsgesellschaft natürlich ein spannendes Archiv mit sehr ausführlichen Berichten, in denen eben auch Emotionen beschrieben werden, wie die Leute einsam sind, wie es schwierig ist, wie sie an ihre Grenzen stoßen und fast verzweifeln.
Dann gab es ja auch noch die Tropenkrankheiten. Sind die ein Thema?
Das ist ein konstantes Thema. All diese verschiedenen Krankheiten, das Schwarzwasserfieber und auch das Sterben. Der Tod war immer sehr nah, bis in die 50er Jahre noch. Das ist immer ein Thema in den Briefen und den Berichten nach Hause. Aber interessanterweise eben nicht nur für die europäischen Kaufleute, sondern auch für die Afrikaner. Und einheimische afrikanische Geschäftsleute sind nach England und auch nach Basel gereist und haben sich dann erkältet und sich Grippen zugezogen und können dann nicht weiterreisen, sie können nicht an Besprechungen teilnehmen, weil eine Grippe sie ins Bett legt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, 1870, entstand der Schweizerische Handels- und Industrieverein, genannt Vorort, heute Economie Suisse. Sie haben den Verein vorher kurz angesprochen. Welche Rolle spielte dieser Verein im Überseehandel im ausgehenden 19. und dann auch im 20. Jahrhundert?
Der Verein wurde gegründet, weil der Überseehandel so wichtig war. Und es ist ja so, dass 1848 der Bundesstaat gegründet wurde. Aber man muss sich das so vorstellen, dass der einfach zuerst einmal gegründet wurde und man musste ja dann buchstäblich den Bundesstaat zuerst noch aufbauen. Man musste überhaupt Gebäude bauen, in denen eine Verwaltung angesiedelt werden konnte. Das heisst, es gab bis in die 1870er Jahre gar keine Verwaltung für diesen Überseehandel. Das heisst, das Postwesen, die Infrastruktur wie Straßen, vor allem eben auch dann Verträge mit einerseits mit dem europäischen Ausland, aber auch mit Ländern wie Persien, standen an und es brauchte das Personal, um solche Dinge zu regeln für die Schweiz. Und das lief zunächst noch über die kantonalen Handelskollegien. Die haben sich um ihre eigene Außenwirtschaft gekümmert und haben gemerkt, es ist einfach nicht effizient und wir müssen hier eine eidgenössische Lösung finden. Und dass dieser private Handels- und Industrieverein geschaffen wurde, das bedeutete eigentlich, dass die Unternehmer sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir fordern eine effiziente Bundesverwaltung, wir möchten, dass hier Steuergelder eingesetzt werden.
Das heisst, sie waren für den Ausbau des Bundesstaats mit seiner Verwaltung konstituierend?
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sich Economie Suisse zu den Anfängen für den Ausbau der Bundesverwaltung eingesetzt hat. Aber das war damals der Ursprung des Vereins. Dieser Bundesstaat, das war ein ganz fragiles Gebilde, oder? Eine sehr fragile Sache, wie man nun einerseits für diese hochindustrialisierten und globalisierten Kantone da eine effiziente Bundesverwaltung finanzieren kann.
Und zugleich kann man sagen, dass dieser Staatsaufbau sehr stark von diesem Überseegeschäft bestimmt war und entwickelt wurde.
Auch das war ein großer Faktor. Ja. Und es war eben auch die progressive Moderne, die eine Eisenbahn forderte, die eine gemeinsame Währung forderte und die einen schweizerischen Wirtschaftsraum forderte.
Vor dem Ersten Weltkrieg dann befanden sich fast 40% der Schweizer Investitionen außerhalb Europas. Das heisst also, nach der Staatsgründung ging diese wirtschaftliche Aktivität weiter. Die Schweiz zählte damals vor dem Ersten Weltkrieg 10-mal so viele multinationale Firmen wie etwa die Niederlande. Und die Schweizer Akteure haben in ihrem Überseegeschäft über Jahrhunderte von diesem Armutsgefälle zwischen den Staaten profitiert. Muss man im Falle der Schweiz von einem wirtschaftlichen Imperialismus sprechen?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Zeit davon, von der man spricht, weil die Schweiz war ja zunächst das Armenhaus Europas. Und aus der Schweiz sind die Leute ausgewandert, weil sie zu arm waren. Und noch bis in die 1930er Jahre sind Kaufleute oder Handwerker aus dem Baselbiet nach Westafrika ausgewandert, weil sie dort überhaupt, also nicht nur mehr, sondern überhaupt Geld verdienen konnten in der Wirtschaftskrise. Das Armutsgefälle ausnützen, das war wenn schon, dass die Schweiz zu Dumpinglöhnen in gute, hochqualitativ hochwertige Industrieprodukte auf dem europäischen Markt anbieten konnte.
Die Schweiz konnte an diesem globalen Handel mit Rohstoffen teilnehmen, ohne selbst Kolonien zu haben. War das auf lange Sicht ein Nachteil oder ein Vorteil?
Keine Kolonien zu haben ist immer ein Vorteil, weil Kolonien sind sehr teuer in erster Linie. Und der Wohlstand mit dem Überseehandel hat oft nichts zu tun mit dem Besitz von Kolonien oder nicht, sondern hat oft zu tun einfach mit dem Handel mit überseeischen Gebieten, die gerade ein Produkt haben, das man in der lokalen Industrie verwerten kann. Und Kolonialismus in der zeitgenössischen Sichtweise war eben oft eigentlich ein moralischer Akt. Und die Bevölkerung stand dahinter, weil sie fand, man muss etwas Gutes tun, weil sie sich dazu verpflichtet fühlten, wie sie die koloniale Besetzung eben gefordert haben, um vor Ort die Sklaverei, die einheimische Sklaverei abzuschaffen.
Das war auch der Anspruch der Briten in Ghana. Ist ihnen das gelungen?
Nein. Also gemäß UNICEF gibt es heute noch also verschiedene Arten von Sklaverei oder Besitz von Menschen.
Die Schweiz war jahrhundertelang intensiv an diesem Überseehandel beteiligt. Inwiefern konnte sie die Geschäfte während der Weltwirtschaftskrise, die Sie vorhin angesprochen haben, Andrea Frank, in den 1930er Jahren und des Zweiten Weltkriegs aufrechterhalten? Sie haben ja gesagt, viele Leute sind auch aus der Schweiz immer noch ausgewandert, aus Armutsgründen und haben sich im Ausland eine Existenz zu verschaffen versucht. Wie sah es da mit den Geschäften in Übersee aus?
Die Schweiz wurde ebenfalls von der Weltwirtschaftskrise getroffen. Und das ist eben auch eine Kontinuität in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Sie ist einfach zu klein und internationale, globale wirtschaftliche Entwicklungen treffen sie auch.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz in Bezug jetzt auf diese Rohstoffbeschaffung auch getroffen. Der Krieg führte zu Importproblemen. Nach dem Krieg, unmittelbar 1946, wähnte sich die Schweiz sogar in einer Schokoladenkrise. Auch dazu haben wir einen Ausschnitt aus unserem Archiv gefunden.
Liebe Hörer, wir haben heute einen Fachmann bei uns im Studio. Es ist das der Herr Otto Künzli und er ist Fachmann für Schokolade. Wir brauchen Ihnen also nicht sagen, um was unser Gespräch jetzt gehen wird. Und Ihnen, Herr Künzli, müssen wir auch nicht sagen, wie gross unser Kummer ist, dass Schokoladenverteilung in der letzten Zeit so gar nicht funktioniert und dass es so wenig Schokolade gibt. Und es wäre schön von Ihnen, wenn Sie uns genauer sagen würden, wer eigentlich die Schuld an dieser ganzen Misere ist, damit wir wenigstens wissen, auf wen wir schimpfen sollen, denn das tut ja das Herz schon sehr erleichtern.
Ich kann Ihnen da nur sagen, dass die Verteilung von dieser Schokolade uns Geschäftsleute außerordentlich grosse Sorgen bereitet. Die Aufhebung von dieser Rationierung ist in einem unglücklichen Moment gekommen. Am 12. Mai war Muttertag und da ist der Markt in Schokolade und Praline vollständig ausverkauft worden. Zu unserer grossen Überraschung ist am Montag darauf die Rationierung aufgehoben worden. Die Käufer waren dann sehr erstaunt, wo sie Schokolade kaufen wollten und es ist keine vorgefunden worden. Die Enttäuschung ist außerordentlich gross gewesen und die Nachfrage hat nicht befriedigt werden. Wie bei allen Mangelwaren, so ist es auch bei der Schokolade. Wenn etwas rar ist, so steigt die Nachfrage außerordentlich.
Ja, Herr Künzli, da ist schon bereits etwas, was mir nicht ganz einleuchtet. Ich habe gehört, und ich glaube, es ist auch richtig, dass heutzutage genau gleich viel Schokolade hergestellt wird wie im 38. Es hat sogar geheißen, ein bisschen mehr als im 38. Ich verstehe schon, dass nach der Aufhebung von der Rationierung die Leute viel mehr konsumiert haben als früher. Aber mit der Zeit wird sich das auch ausgleichen haben, so wie sich das beim Kaffee und bei anderen Waren auch ausgleichen hat. Und dann leuchtet es mir nicht ein, warum jetzt plötzlich die Sache nicht mehr funktioniert, während es im 38 so gut gegangen ist. Im 38 sind die Käufer sicher auch nicht diszipliniert gewesen, sie hätten da gar keinen Grund dazu.
Es ist ganz sicher, dass heute eine grössere Schokoladenproduktion ist als im 1938. Aber im 1938 sind alle Lebensmittel in reichlichem Maß vorhanden gewesen, besonders Fleisch. Belegte Brötli zum Znüni konnten nach Belieben gemacht werden zur Zwischenverpflegung. Durch die Mangelerscheinungen im Krieg hätten aber die Schokolade und andere Süßigkeiten die Lücke ausgefüllt und haben sich grosser Beliebtheit erfreut. Durch die Rationierung ist ebenfalls jeder Einwohner zu einer Schokoladenzuteilung gekommen. Die sind überall eingelöst worden. Wenn sie es nicht für den Eigenkonsum gebraucht haben, so doch für Geschenkzweck. Dadurch ist der Schokoladenkonsum ins letzte Bärtal geleitet worden und hat nach der Aufhebung von der Rationierung die Nachfrage gesteigert.
Ja, Sie glauben also nicht, dass viel exportiert wird, dass es so zu erklären ist?
Die Meinung ist vielfach im Volk vorhanden. Aber der Export von der Schweizer Schokolade hat schon vor dem Krieg gegenüber früher seine Bedeutung verloren.
Andrea Frank, Sie mussten mehrmals lachen, als Sie diesen historischen Originalton aus unserem Archiv gehört haben. Warum?
Ja, eben die belegten Brötchen zum Znüni und dass die Schokolade ins hintere Bergtal ging. Oder das waren die Probleme der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und in Deutschland sind die Kinder verhungert, oder? Und der Schweiz ging es sehr gut im Zweiten Weltkrieg verglichen mit den anderen europäischen Ländern.
Kakao war wichtig, auch Kaffee für die Schweiz. Der Kaffeeimport kam nach dem Krieg wieder in Gang. Als das der Fall war, wurde die eintreffende Ware 1950 in der Filmwochenschau richtiggehend gefeiert.
In Basel fährt aus Antwerpen kommend das Rheinschiff Schauenburg in den Hafen, wo die brasilianische Flagge weht. Es ist eine Ankunft von besonderer Bedeutung. Gewichtige Persönlichkeiten sind gekommen, das Schiff zu begrüßen. Die Herren Schaller und Burkhardt vertreten die Basler Schifffahrtskreise, Ständerat Dr. Wenck die Basler Regierung, Professor Weber die Konsumgesellschaften, Dr. Lujon ist brasilianischer Konsul und Dr. Dubois vertritt die Uhrenindustrie. Weshalb so viel Aufhebens um ein Rheinschiff? Nun, die Schauenburg bringt die größte Ladung brasilianischen Kaffees, die jemals auf dem Wasserwege in die Schweiz kam. Handel mit Brasilien? Das bedeutet neue, lebenswichtige Märkte für unsere Präzisionsindustrie.
Andrea Frank, nach dem Zweiten Weltkrieg liefen diese Importe wieder an, auch die Exporte. Die Schweiz war nun in einer Situation, in der die Hälfte aller Ausfuhren, so viel wie noch nie in ihrer Geschichte, in Gebiete außerhalb Europas ging. Und der Wirtschaftsdachverband, der Vorort, machte geltend, dass sich zugleich aber die Investitionsbedingungen verschlechtern würden. Woran lag das?
Gut, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir den Kalten Krieg und das war natürlich ein Punkt, dass Märkte wie Russland, die wichtig waren für die Schweiz, lange weggefallen sind. Und das andere war einerseits diese Nationalisierung der Volkswirtschaften und andererseits die Blockbildung. Das heißt, Europa hat angefangen, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft aufzubauen und das war ein entweder mitmachen oder diskriminiert werden, eine solche Situation. Und die USA und Asien haben begonnen, wirtschaftliche Blöcke zu bilden und insbesondere hat auch die Verwaltung in diesen Staaten sehr stark zugenommen und alle Staaten haben versucht und versuchen ja heute noch, dass wenn investiert wird vor Ort, dass man die Gewinne möglichst im Land behält. Das heißt, im Ausland investieren und dann den Gewinn wieder zurück an den Hauptsitz in der Schweiz zu bringen, das wurde immer schwieriger.
Mit der 68er-Bewegung und einer jungen Generation von gut ausgebildeten Ökonomen und Juristinnen wurde die Schweizer Wirtschaftspolitik, etwa die Geschäfte mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, ja heftig kritisiert. Also die Schweiz wurde als heimliches Imperium dargestellt. Die Rolle der Schweizer Wirtschaft im globalen Süden wird seither auch immer wieder thematisiert. Was würden Sie sagen, wo steht denn heute diese Diskussion über die wirtschaftliche Präsenz der Schweiz im globalen Süden heute?
Die Frage ist immer, in welchen Kreisen man sich bewegt. Sie ist halt sehr fragmentiert. Und wenn man Unternehmen ist, dann sind da immer drei Leute, die selber mindestens ein Jahr im Ausland gearbeitet haben und die Verhältnisse vor Ort auch wirklich kennen. Und die wissen, wie eine lokale Aktiengesellschaft in Malaysia beispielsweise funktioniert, oder? Und dann gibt es halt Leute, die keine wirtschaftliche Erfahrung haben, keine Auslanderfahrung. da vielleicht etwas mehr Dialog und Austausch zu fördern, das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich, um eine sachlichere Diskussion hinzukriegen.
Wir haben jetzt gehört, Andrea Frank, die Schweiz war stark und früh global über Europa hinaus mit anderen Kontinenten vernetzt und wirtschaftlich in Übersee sehr aktiv, auch erfolgreich, mit einer großen Zahl an Kaufleuten über die Jahrhunderte gesehen, mit Handelsreisenden und Unternehmern. Viele von diesen haben den Weg übers Meer genommen, um der Schweiz Rohstoffe und Exportmärkte zu verschaffen. Trotzdem aber hat sich dieses Bild der Schweiz als Land von Bauern und Hirten hartnäckig gehalten. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Es ist halt so, dass dieses Bauerntum oder so dieses, vielleicht man kann es auch als Holzfällertum bezeichnen, das ist halt eben auch eine Art Unternehmertum oder so dieser freie Arbeiter, der die Hemdsärmel zurückkrempelt und anpackt. Ob das nun ein Bauer oder ein Holzfäller oder ein Unternehmer ist, der Grundtypus ist derselbe. Und ich lese das auch in den Vorträgen der Präsidenten des Handels- und Industrievereins. Man soll sich nun die Ärmel zurückkrempeln und an die Arbeit machen. Und ich vermute oft, dass dieses Selbstbild in der schweizerischen Identität, dass wir ein Volk von Bauern sind, das ist eigentlich, dass wir ein Volk von hart arbeitenden Unternehmen sind. In der Grundmentalität ist es dasselbe. Und es ist eine Abgrenzung von einer Klassengesellschaft, wie man sie sehr stark in Großbritannien kennt, wo die Abstammung viel mehr zählt als das eigentliche Tun.
Die Historikerin Andrea Frank im Gespräch mit Sabine Bitter in der 9. und letzten Folge der Kontext-Sommerserie «Die Schweiz liegt am Meer». Alle Folgen der Serie finden Sie zum Nachhören auf srf.ch/kontext. Für die Produktion verantwortlich war Dagmar Walser, an der Technik Raphael Wildzehnder und am Mikrofon Brigitte Hering. Die Ehe für alle bewegt die Gemüter. Im nächsten Kontext erzählt ein lesbisches Paar, warum es heiraten will und auf welche Widerstände es stößt. Und wir rollen die Geschichte der Institution Ehe auf. Kontext auf SRF 2 Kultur dazu am Montag um 9 und um 18 Uhr und der Kontext-Podcast und das Audio on Demand auf srf.ch schon am Sonntagabend.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.